Also das kommt jetzt ganz spontan. Ich möchte euch nochmal das diesjährige Weihnachtsfest vermiesen. Weil ich immer in einer Spannung lebe, hier in den Weihnachtstagen singen wir unglaublich schöne Lieder und in jedem zweiten Lied singen die Engel. Und da kam die Menge der himmlischen Heerscharen und die lobten Gott und sangen, Ehre sei Gott in der Höhe. Stimmt aber nicht. Engel singen nie in der Bibel, sie sprechen nur. Ich teile euch das einfach mal mit, regt euch mal drüber auf, nehmt euch die Bibel, durchforstet sie mal, ihr werdet feststellen, Engel singen nie. Und warum singen sie nicht? Weil sie Weihnachten nicht begriffen haben, weil sie nicht in der Gottesferne leben, weil sie nicht begriffen haben, dass Weihnachten geschehen ist, damit Sünder wieder Gott kennenlernen. Und deswegen singen wiedergeborene Christen, die das erlebt haben. Die schreiben rund um die Welt jeden Tag Hunderte, wenn nicht Tausende von Liedern Gott zu Ehre, weil sie das erlebt haben, aber die Engel nicht. Deswegen begnügen die sich mit Sprechen. Auch nicht schlecht. Ja? Und das Zweite ist, wir haben hier heute eine ganze Reihe Lichter am Weihnachtsbaum und hier hinten und hier vorne der Adventskranz. Aber ein Licht haben wir auch noch hier wieder. Das ist unser Speziallicht. Das wird sonntags immer dann angezündet, wenn sich in der vergangenen Woche jemand bekehrt hat, entschieden hat, Jesus nachzufolgen. Und das war gestern nach der großartigen Predigt meines Kollegen Michael auch der Fall. Und deswegen dürfen wir uns freuen über neue Brüder und Schwestern. Und dafür, damit ihr das auch mitbekommt, leuchtet auch heute diese Kerze und wir freuen uns mit. Okay? So, und jetzt starten wir mit unserer Predigt. Ich stehe an deiner Krippen hier, was ein Weihnachtslied uns predigt. Dieses Lied stammt von Paul Gerhardt, er lebte im 17. Jahrhundert und er hat, also 1607 bis 1676, und er ist ein berühmter Liederdichter und Pfarrer. Am 12. März 1607 wurde Paul Gerhardt in Gräfenhainichen, Landkreis Wittenberg, geboren und er wurde zu einem der bekanntesten, wenn nicht zu dem bekanntesten Liederdichter innerhalb der evangelischen Kirche. Von seinen 134 Liedern finden wir heute noch, sage und schreibe ja mehrere Jahrhunderte später, 34 Lieder in unseren Gesangsbüchern im gesamten protestantischen Raum. Er schrieb seine Lieder in unglaublich schweren Zeiten. Zum Beispiel wurden während seiner Schulzeit in Grimma bei Wittenberg fast die gesamte Schulbelegschaft, also Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte, durch die Pest getötet. Und er erlebte Zeiten des 30-jährigen Krieges mit bis hinein in sein Haus. Menschen starben, wurden getötet. Grausame Zeiten. In dieser Zeit war er Pfarrer. Wie kann man in solch niederschmetternden Zeiten solche tollen Lieder schreiben, Lieder mit absolutem Tiefgang? Oder schreibt man gerade in solchen schweren Zeiten Lieder mit Tiefgang? Und neigen wir dazu dann, wenn es uns gut geht, mehr ein bisschen oberflächlich, tralala, der Herr hat uns ja so lieb, Lieder zu schreiben? Er schreibt Lieder wie, nun ruhen alle Wälder, o Haupt voll Blut und Wunden. Ich singe dir mit Herz und Mund, lobet den Herrn, alle, die ihn ehren. Und ich könnte euch noch 10 Lieder aufschreiben, die ihr vermutlich oder viele von euch kennen. Eines seiner Lieder ist das Lied, ich stehe an deiner Krippen hier. Und wir wollen uns dieses Lied heute mal genauer anschauen und uns fragen, ob wir heute am Weihnachtstag 2019 auch so vor der Krippe stehen wie Paul Gerhardt. Ich lese uns die erste Strophe. Wir werden dann jeweils es sind 5 Strophen, und wir werden diese Strophe dann auch jeweils einzeln singen. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohl gefallen. Ihr Lieben, das Lied beginnt mit einer grundlegenden Aussage. Paul Gerhardt steht hier nicht in einer Kirche oder eher im Kino und er gibt wohl weise Worte weiter über das, was in der Krippe geschehen ist. Könnte man ja meinen. Er redet über das Ereignis. Aber nein, Paul Gerhardt steht vor der Krippe. Hier, ich stehe an deiner Krippe hier. Und er spricht mit diesem Kind und er sieht in ihm schon den auferstandenen Herrn, den gekreuzigten Herrn, den gestorbenen Herrn. Er sieht sein ganzes Leben und deshalb steht er ganz anders als an der Krippe, als heute Menschen zum Weihnachtsfest gehen und sie bleiben hängen. Mach mal einfach hier richtig Licht und dann lass, brauchst du nicht mich immer hier einfangen. Ich laufe hier rum, das macht dir nur Stress. So, also, das setzt voraus, dass wir nicht im Weihnachtsdusel hängen bleiben. Das Kindlein ist Geschichte. Das ist Geschichte vor 2000 Jahren. Aber es ist nicht die Frage, wie rede ich darüber, sondern bin ich in der Lage, auch an die Grippe zu gehen und mir selber ein Bild zu machen von dem, was hier geschieht. Paul Gerhardt hätte niemals ein Lied geschrieben wie Stille Nacht, Heilige Nacht, was wir ja so toll finden als Deutsche. Der hätte niemals von dem holden Knaben mit lockigem Haar geschrieben. Das war nicht sein Ding. Das wäre ihm zu oberflächlich gewesen. Er steht vor Jesus, seinem Heiland und Erlöser. Und Jesus ist für ihn nicht etwas, nicht eine religiöse Beigabe. Er ist für ihn alles. Er ist sein Leben. Das hat Michael gestern auch wunderbar herausgearbeitet. Oder anders ausgedrückt, alles, was sein Leben ausmacht, das Leben von Paul Gerhardt, ist in der Person Jesu Christi auf diese Welt gekommen. Paulus schreibt später im Philipperbrief, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das sind Hammersätze. Das hat nichts zu tun mit Frömmelei. Das hat nichts zu tun mit Tralala und mit Kerzen und mit Geschenken. Christus ist mein Leben. Und so mancher Missionar, um es genau genommen zehntausende Missionare im Laufe der Kirchengeschichte, haben ihren Dienst für Jesus mit dem Leben bezahlt. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Das ist nicht das Ende, sondern es ist der Eingang in die Herrlichkeit bei Gott. Oder Römer 6, Vers 23, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Was nutzt uns alle Feierlichkeit? Was nutzt uns das beste Essen? Was nutzt uns der Weihnachtsgottesdienst, wenn ich nicht überzeugt bin, dass ich ein ewiges Leben geschenkt bekommen habe, dass diese Welt und dieses Leben nur ein Übergang ist? Und ob ich an Krebs sterbe oder mit 95 auf dem Siechenlager, das spielt nur eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, das Leben hier ist Übergang in das nie endende Leben. Und dann schreibt er, im Jakobusbrief lesen wir, dass auch alles von Gott kommt. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Da ist nichts ausgeschlossen. Das ist ein richtig extremes Wort. Gerhardt ist ein Extremist. Er folgert knallhart, wenn alles, was von Gott kommt, wenn alles, was von Jesus kommt, dann gehört ihm auch alles. Dann bist du jemand, der lediglich beschenkt worden ist mit allen möglichen Dingen, vom Essen, von den Möbeln, angefangen. Du bist beschenkt worden, weil Gott dir alles geschenkt hat. Wenn Gott das nicht tun würde, dann hättest du nicht die Macht, auch nur einen Bissen Brot zu erarbeiten oder du hättest nicht die Kraft, um ein Feld zu bestellen und dann schließlich das Brot zu essen. Alles ist uns letztlich geschenkt. Und darum gehört Gott auch alles, sagt Paul Gerhardt, und darum fordert, kann Gott auch alles wieder einfordern und alles wieder zurückfordern, weil es ihm gehört. Und darum kann er sagen, nimm alles hin. Nimm alles hin, weil es dir ja gehört. Gebrauche mich, mein Geld, meine Gaben, meine Fähigkeiten. Gebrauche das, was ich, mein Denken, mein Fühlen. Es gehört doch dir. Meine Kräfte. Und das deckt sich ganz klar mit dem Römerbrief, auch ein Wort des Apostel Paulus. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Eine extreme Aussage. Alles kommt von Gott und alles kann er wieder einfordern. Und darum, sagt Paul Gerhardt, kann ich ihm auch alles hingeben. Wir singen die erste Strophe.
Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seel und Mut, nimm alles hin. Und lass dir's wohl gefallen.
Die zweite Strophe versucht zu klären, in welcher Beziehung dieser Jesus zu dir stand und steht. Dieser Jesus, der zu uns als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Oder ganz anders gefragt, was hat Weihnachten denn mit dir ganz persönlich? Diese Einstellung, bitte lass jetzt mal bis zum Ende, weil die tut mir gut, ja? Dann kann ich auch mein Konzept besser lesen. Danke. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Ich weiß, schwere Texte, schwere Aussage, nicht mehr unser heutiges Deutsch, aber unglaublich inhaltsreich. Du warst noch gar nicht auf der Welt, du hast weder von Gott gewusst, du hast ihn nicht gekannt, du hast ihn noch nicht mal gesucht und da bist du schon im Blick bei Gott gewesen, vor Erschaffung dieser Welt. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren. Das ist einer der größten Unterschiede zu allen Religionen dieser Welt, auch zu einer pseudochristlichen Religion. Religion, da versucht der Mensch immer in irgendeiner Weise mit Gott zu kontakten, durch Gebete, durch Opfer und was es auch immer ist. Und egal, ob das Buddhismus ist oder Islam oder Hinduismus oder das sogenannte Christentum, es ist immer das Gleiche. Wir versuchen von unten herab Gott zu erreichen, aber nicht. Das ist der gewaltige Unterschied. Nein, wir waren noch gar nicht auf dem Plan. Da hat der lebendige Gott schon an dich gedacht. Und er kannte schon deinen Namen. Dein Name hat immer schon in der Ewigkeit eine Bedeutung gehabt. Du selbst als Mensch, du bist nicht einer von demnächst 7,85 Milliarden, glaube ich, haben wir am Jahresende in etwa. Du bist schon bei Gott vor Erschaffung aller Welt mit Namen bekannt gewesen. Du bist nicht irgendein Produkt des Zufalls, eine Laune der Natur, sondern du bist immer im Plan Gottes gewesen. Und er hat sich dein Leben angeschaut. Und weil er sich dein Leben und mein Leben angeschaut hat, darum hat er sich aufgemacht auf diese Erde, um uns zu begegnen. Herunter vom Himmel, heraus aus der Herrlichkeit Gottes, ab in die Armseligkeit meines Lebens. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, wenn du in den Spiegel schaust. Bei all dem, was wir haben und was wir können, und vielleicht haben wir ein dickes Bankkonto, bleiben wir doch ein Stück armselig. Und er hatte schon einen festen Plan. Da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Das heißt, der Herzschlag Jesu war vor Erschaffung der Welt, vor dem Sündenfall, darauf ausgerichtet, dass ich ihn finde, dass ich in eine Liebesbeziehung mit ihm eintrete. Du solltest ihm gehören. Du gehörst zu Gott. Das ist sein Wunsch, das ist sein Plan. Und darum will er dir begegnen. Darum ist es Weihnachten geworden. Und du bist geschaffen, geschaffen worden, um von ihm geliebt zu werden. Bevor du nur, auch nur die leiseste Ahnung hattest, wer Gott ist. Und bevor du in der Lage warst zu sagen, ich liebe Gott auch, da bist du schon geliebt gewesen. Gott hatte schon dem Volk Israel als besonders auserwähltes Volk das sogenannte Schma Israel gegeben. Das sollte jedem Kind eingeimpft werden. Das sollte ihnen regelrecht eingehämmert werden, eingeschärft werden. Und an Millionen von Türen in Israel, auch in Amerika, da findet ihr so ein Kästchen, Namen habe ich gerade vergessen, und da findet ihr eine Rolle drin, eine Schriftrolle mit genau diesem Gebet. Das steht, da heißt es im 5. Buch Mose, Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr alleine. Und jetzt kommt's. Und du sollst dem Herrn, deinen Gott, lieb haben. Nicht ihn anerkennen, nicht diskutieren. Du sollst ihn lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Wow. Das ist das Ziel. Gott will, dass wir ihn lieben und er hat uns schon vor Erschaffung der Welt geliebt. Wisst ihr, wir können, du kannst eine Matheformel wieder vergessen. Davon geht die Welt nicht unter. Es sei denn, man ist Mathematiklehrer wie der Heiko, ne? Das wäre schon peinlich. Also du solltest es nicht vergessen. Also, man kann den Haustürschlüssel vergessen. Das steht tatsächlich in meinem Konzept. Und davon kriegt man höchstens graue Haare und ein paar Euro aus der Tasche geluxt. Aber ihr werdet sehen, das geht gut aus. Aber niemand im Volke Israel sollte vergessen, wozu er da ist, nämlich um Gott zu lieben. Nicht ihn anzuerkennen. Das ist nicht das Ziel. Daran hängt mein ganzes Dasein, daran hängt aller Sinn im Leben, daran hängt mein ewiges Leben. Paul Gerhard sagt, nicht du hast Jesus, sondern Jesus muss dich haben. Nochmal, nicht du hast Jesus oder du glaubst auch an Jesus, sondern Jesus muss dich haben. Das ist der gewaltige Unterschied. Er hat dich zu seinem Eigentum erkoren. Er hat dich bestimmt. Er hat dich auserwählt, um zu ihm zu gehören. Das ist eine Auszeichnung. Bist du ein Auserwählter Gottes? Stell dir mal ganz kurz diese Frage. Bin ich ein Auserwählter Gottes? Boah, das müsste mich doch extrem stolz und dankbar machen. Gott hat mich erwählt. Er will mich. Alle anderen Milliarden Menschen könnt ihr mal abhaken. Er will mich. Sehr viele Leute bleiben in ihrem Leben an theologischen Fragen hängen. Mindestens 1000 Mal habe ich von Leuten gehört, ja, aber was ist denn mit all den Menschen, die auf dieser Welt noch nie von Jesus gehört haben? Sollen die etwa alle verloren gehen? Wisst ihr, was ich dazu sage? Mann, Frau, Kind, Jugendlicher, hör auf mit diesen Fragen. Du kannst daran hängen, bis du tot bist. Du hast die Weihnachtsbotschaft gehört. Du bist auserwählt, um für immer zu ihm zu gehören. Schlag seine Erwählung nicht aus. Greif zu und lebe mit deinem Gott. Und überlass ihn mal die höhere Regie über diese Welt und was mit diesem und jenem ist und warum ich manche Frage habe und manche Frage nicht beantworten kann. Lass uns die zweite Strophe singen. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir.
Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, eh ich dich kann erkoren, eh ich durch deine Hand.
Die dritte Strophe beschäftigt sich mit der Frage, warum Paul Gerhardt sich so sehr darüber freuen konnte, von Gott auserkoren zu sein. Hammer! Ich lag in tiefster Todesnacht. Du warst meine Sonne. Die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen. Ihr Lieben, ob hier seine Erfahrungen an der Grenze des Todes eine Rolle gespielt haben? Was ist, wenn du deine Schulfreunde dutzendfach sterben siehst? Wenn der Tod durch ein Dorf geht oder eine Kleinstadt und drei Viertel dahinrafft? Dein Vater, deine Mutter, Geschwister. Und Paul Gerhardt sagt, mitten in der Krankheit, mitten in dem Leid, mitten in dem Sterben warst du meine Sonne. Unglaublich. Was hält dich heute und morgen und übermorgen? Was hält dich? Nicht woran hältst du dich, sondern was hält dich? Ist Jesus deine Sonne in den düsteren, leidvollen Tagen deines Lebens? Wenn du nicht dich mehr rühren kannst vor deiner Angstattacke, vor deinen Depressionen, vor der Angst vor der Zukunft. Wer hält dich? Kennst du eine Freude, die nicht durch Krankheit, nicht durch Tod, nicht durch schwierige Beziehungen, nicht durch private Krisen ausgeknipst wird? Eine Sonne, die weiter scheint? Du sagst, das gibt es nicht. Doch, das gibt es. Erlaube dir einmal die Möglichkeit, dass es eine Sonne gibt, die Jesus heißt, die in der Lage ist, trotz allem zu scheinen. Und hier ganz tief in mir jeden Tag wieder ein Licht erzeugt. Jesus will deine Sonne sein. Wir brauchen keine kleinen Lämpchen, die wir uns selbst anschalten. Da ein neues Beziehungslicht am Horizont, das kurze Zeit später schon wieder gelöscht ist. Oder hier ein Action-Feuerwerk mit funkelnden Lichtern und eine pralle Silvesternacht und mal richtig die Sau rauslassen und am nächsten Morgen dann wieder mit Kater aufwachen und nach einer Nacht voll Jubel, Trubel und Heiterkeit. Und dann hörst du plötzlich, dass das Telefon klingelt und erfährst, dass dein Vater im Sterben liegt, dass jemand einen Unfall hatte, dass der Arzt eine unschöne Diagnose gestellt hat. Und schon fällst du aus diesen vielen Lichtern in das Dunkel und du siehst keinen Ausweg mehr. Was wir brauchen, ist eine Sonne, die immer scheint, die nicht tagesabhängig ist und auch nicht jahresabhängig. Und die ist auch nicht abhängig von meinem guten Feeling, dass ich jeden Tag mich gut fühle, weil Jesus mich ja so lieb hat. Einige kennen noch ein Lied, das wir, also ich, in meiner Jugend begeistert gesungen haben. Wenn du das kennst, bist du deutlich über 50 Jahre. Gottes Liebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Kennt ihr das? Gottes Liebe ist wie die Sonne. Und selbst wenn da mal Wolken auftauchen und selbst wenn alles draußen grau und grau ist und neblig, dann wissen wir doch, die Sonne Gottes ist da. So wie die reale Sonne auch da ist und nicht einfach verschwindet. Das ist ein toller Gott, an den wir da glauben. Es ist fast unfassbar. Aber dieser Gott, dieses Licht, diese Sonne ist kein Gott zum drüber diskutieren. Oder zum Mal über ihn reden oder zum Mal in die Kirche gehen. Dieser Gott ist ein Gott zum Liebhaben. Mein alter Freund Hanjo Krämer, den ich schon aus frühester Jugend kenne, der fuhr mit uns in Urlaub, also wir hatten zwei Autos, und dann an der Ampel irgendwo mussten wir anhalten und vor ihm war ein Auto mit einem Fisch drauf. Und dieser Kerl, der Hanjo, war ein bisschen... Der springt aus dem Auto, klopft bei dem an die Scheibe und fragt, oh, ich habe hinten deinen Fisch auf dem Auto gesehen, hast du auch Jesus lieb? Und wenn es dunkel gewesen wäre, dann hätte in dem Auto eine solche Glühbirne aufgeleuchtet. Auf die Frage, hast du auch Jesus lieb? Aber recht hatte er. Diesen Jesus darf man lieb haben und eigentlich, wenn man ihn kennt, muss man ihn auch lieb haben, weil er so liebenswert ist. Wir singen diese Strophe.
Ich lag in tiefster Todesnacht, du warst meine Sonne, die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freude und Wonne. O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, wie schön sind deine Strahlen.
Ich weiß nicht, wie alt Paul Gerhardt war, als er dieses Lied geschrieben hat und wie lange er schon gläubig war. Aber die vierte Strophe, die zeigt uns, dass er als erwachsener Mensch immer noch staunen kann über Jesus. Ich sehe dich, er steht ja vor der Krippe, ich sehe dich mit Staunen an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. O, dass mein Sinn ein Abgrund wär, und dass mein Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Ihr Lieben, es ist Paul Gerhardt offensichtlich nicht so ergangen wie so vielen Ehepaaren. Sie haben sich aneinander gewöhnt. Sie staunen nicht mehr über die Schönheit des Partners, nach der sie früher total verrückt waren. Gab nichts anderes. Sie geizen mit Komplimenten, sie nörgeln immer mehr am Partner herum. Bestenfalls loben sie noch die wunderbar leckeren Rouladen, meist aber auch dann noch mit dem Zusatz, fast so gut wie von Muttern. Fast so gut. Aus Begeisterung und Freude aneinander ist Alltag geworden. Tristesse, oft ein kaltes Nebeneinander. Wie anders Paul Gerhardt, der hier von seiner Beziehung mit Jesus spricht. Ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleibe ich anbetend stehen. Vielleicht ertappen wir uns heute in diesen Weihnachtstagen auch dabei, dass wir einander Jesus Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich, dass wir uns zu sehr aneinander gewöhnt haben. Dass wir alles für selbstverständlich halten. Dass dir alles so bekannt vorkommt. Hörst du schließlich jedes Jahr dieselbe Botschaft etwas anders dargebracht. Dass wir von Jesus manches wissen, aber wir haben das Staunen über ihn verlernt. Wir denken nicht mehr über die Schönheit Jesu nach der wir früher total verrückt waren, als wir uns bekehrt haben. Da haben unsere Herzen richtig gebrannt. Wir haben begeistert Lieder gesungen. Man musste uns nicht zum Beten drängen. Man musste uns nicht drängen, im Jugendkreis oder in der Teestube stundenlang miteinander Lieder zu singen. Es war eine Liebe da, eine Schönheit, die wir erkannt haben. Wir haben Jesus schön gefunden. Und heute geizen wir nicht allzu oft mit Komplimenten. Wie schön bist du, Jesus. Wie wunderbar, dass du da bist in meinem Leben. Du bist aller Anbetung wert. Wir, das ist die Realität, wir bitten und betteln. Gib mir, hilf mir, mach mich gesund, tu was. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Das ist unsere Art, mit Gott zu reden. Sehen wir noch Gottes Schönheit und beten ihn an dafür oder nörgeln wir immer mehr an unserem Herrn herum? Du tust zu wenig, du hilfst zu langsam, du machst es nicht so, wie ich es mir wünsche. Bestenfalls danken wir ihm noch für die leckeren Rouladen, im Bild gesprochen, aber ohne den Zusatz zu sagen, früher in meiner Jugend, da war doch meine Beziehung irgendwie brennender, irgendwie sympathischer. Du machst dann Fehler. Du bist heute nicht mehr so präsent. Wir sollten beten und dürfen beten, wenn du das möchtest. Herr, füll mich neu mit deiner Liebe. Vergib mir mein abgestandenes Christsein. Ich brauche keine Coca-Cola, die vor 14 Tagen aufgemacht worden ist. Die schmeckt einfach eklig. Unser Enkelkind, der für den gibt, kann man das essen? Und dann gibt es noch eins, eklig. Alles, was er nicht mehr... Abgestandene Cola ist eklig. Ich möchte wieder neu staunen lernen über Jesus. Das dürfen wir ihm sagen. Und wenn wir die vierte Strophe singen, dann sag ihm in deinem Herzen, ich möchte wieder neu über dich staunen lernen. Du bist einfach wunderbar. Lasst uns die Strophe singen.
Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich satt mich sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbeten stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine See ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen.
In der letzten Strophe bündelt Paul Gerhardt seine persönlichen Glaubenserfahrungen. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich deine Krippe sein, komm, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freunden. Eins aber hoffe ich. Das heißt, ihr Lieben, Paul Gerhardt wusste sehr wohl um sein menschliches eingeschränktes Handeln und Denken. Er wusste sehr wohl, dass wir nicht alles im Griff haben und hundertprozentige Wahrheiten und Erkenntnisse um uns schleudern können. Und deshalb bittet er hier so nach dem Prinzip Hoffnung, eins aber hoffe ich. Das ist gemeint im Sinne von, davon gehe ich auf, darauf setze ich mein Vertrauen. Das hast du mir doch in deinem Wort versprochen. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich in meinem Herzen tragen darf. Und staunend an der Krippe stehend, bietet er ihm einen Herrschaftswechsel an, einen Wohnungswechsel, einen Umzug und sagt, komm, geh weg, komm aus dieser Krippe raus. Da bist du seit 2000 Jahren als das kleine Christkind völlig fehl am Platze. Komm in mein Herz. Und wohne in mir und mach das, was ich nicht hinkriege, hell und licht und klar und ordne mein Leben. Wie viele, so sagt Jesus, ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Komm in mein Herz, ich nehme dich in mein Herz auf. Und da bleibe nicht da in der Krippe, wo wir dich anschauen, sondern komm in mein Herz und fange an, in mir zu leben. Ich möchte dir für immer ein Wohnrecht geben. Ich möchte, dass du mein Leben gestaltest und dass ich mit dir und mit meinem Leben Freude erleben kann. Könnten wir so beten? Mein Leib, meine Seele, alles, was ich bin, soll dir gehören, mein Gott. Vielleicht hat Gott in diesem Jahr, auch gestern und heute, so eine feine Seite in uns angeschlagen. Und wir stellen so eine Sehnsucht in uns fest. Und wir wünschen uns, ohne dass wir das so in Worte fassen können, Jesus wieder näher zu kommen. Dann lade ich dich ein, dass Jesus jetzt diese Strophe singst. Und du wirst die übernatürliche Macht Jesu erleben, dass er auf unser kümmerliches Gebet, auf unseren kümmerlichen Gesang reagiert in übernatürlicher Weise und in dein Herz einzieht. und wenn er da schon Jahrzehnte drin wohnt, dass er dein Herz wieder zum Staunen bringt, dass die Sonne wieder aufgeht, dass du wieder vertrauen kannst, ohne Wenn und Aber. Ich lade dich ein, dieses Lied jetzt zu Ende zu singen mit der letzten Strophe. Sing es mit dem Herzen, sing es als Gebet. Wenn du noch nicht Jesus kennst, dann sing es als Lebensübergabe an Jesus. Wenn wir das tun, dann machen wir nicht nur Jesus das schönste Weihnachtsgeschenk, denn dafür ist er ja gekommen, sondern wir machen es auch uns. Etwas Schöneres gibt es nicht. Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich deine Krippe sein, komm, komm und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Herr Jesus, danke, dass du mehr willst als nur Idylle und dass du über allen ungeklärten Fragen dieser Welt und auch unseres Lebens ein wunderbarer, uns liebender Herr bist. Und wir bitten dich von Herzen, dass wir deine Liebe, auch ich erbitte das für mich, dass ich deine Liebe immer wieder neu erwidern kann. Danke dafür. Amen. Wir singen gemeinsam, eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen. Wir stehen dazu auf und die Karin wird dann anschließend den Gottesdienst mit einem Segen zu Ende bringen.
Eins aber hoffe ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich deine Krippe sein, komm, komm und kehre.